Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu Folge 47 bei Single Trails und Single Malt. Und der Tobi hat gerade gesagt, ich habe euch noch kein frohes neues Jahr gewünscht. Deswegen wünsche ich euch auch von mir nochmal ein frohes neues Jahr in der zweiten Folge dieses Jahres 2020 bei Single Trails und Single Malt. Heute geht es um Love and Hate. Klischees von Radfahrern über Radfahrer zwischen Disziplinen wie Rennradfahren, Mountainbikefahren, Endurofahren, Cross-Country-Fahren und anderen Sportarten. Hallo Tobi!
Hallo Jasper!
Mensch, das war doch mal ein Intro.
Das war ein Wahnsinns-Intro. Ja.
Kurze Anfang, eine lustige Geschichte. Tobi hat gerade erzählt, dass er zu viel Alkohol getrunken hat in 2020 bis dato. Dementsprechend weiterhin sober bleiben wird, also nüchtern. Währenddessen ich ein schönes Augustinerbräu aus München, ein helles vor mir stehen habe und jetzt genüsslich während dieses Podcastes schlürfen werde.
Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ich versuche zumindest mal am 12. Tag des Jahres mal nicht besoffen ins Bett zu gehen. Deshalb bin ich bis jetzt auf Kaffee. Aber ja, tatsächlich hat mein Jahr so ein bisschen irgendwie hat mir der Wein sehr gut geschmeckt bis jetzt.
Hat er versoffen angefangen das Jahr? Ist ja auch mal gut.
Genau, hat sehr versoffen feuchtfröhlich angefangen. Genau. Von daher, alles gut. Jasper, wie bist du ins neue Jahr gekommen?
Haben wir das nicht in der letzten Folge schon erzählt?
Das können wir gar nicht in der letzten Folge schon erzählt haben, weil die letzte Folge, die wir beide gemeinsam hatten, vor dem neuen Jahr war. Deshalb hast du
das war ein Tag vor Silvester, richtig. Ich erinnere mich, da habe ich nur erzählt, wie wir reinkommen. Ich bin gut ins neue Jahr gekommen, in Finale Ligure. Da waren sehr, sehr viele Radfahrer aus Deutschland, bekannte Gesichter. Also irgendwie war Finale irgendwie der Silvester-Zufluchtsort für alle deutschen Mountainbiker gefühlt. War auf jeden Fall krass viel los, ne?
Und Wetter war gut und ihr seid schön Rad gefahren?
Tatsächlich. Ja, Silvester war richtig gut. Eigentlich war die ganze Woche gut. Es war eine der wenigen guten Wochen, die ich mal im Finale hatte, weil bis dato hatte ich eigentlich immer Pech mit dem Wetter im Finale.
Und zwar hallo, als wir letztes Jahr zusammen da waren, war das Wetter brillant.
Ja, das war natürlich auch einer meiner schönsten Momente im Finale mit dir da unten. Das muss ich nochmal hinzufügen. Ich war mit Nina Hoffmann, der deutschen Downhill-Hoffnung im weiblichen Sektor unterwegs und ihrem Trainer, dem Sven und einigen anderen Kollegen noch, auch aus Ostdeutschland. Und wir haben uns eine ganz gute Woche gemacht, beziehungsweise die haben sich halt eine lockere Woche gemacht und für mich war das halt so ein Marathon, ne? Also ich sage, alles, was für die Grundlage und locker fahren ist, ist für mich halt High-Intensive-Training.
Eine Woche Spitzenbereich.
Eine Woche Spitzenbereich. Ja, und ich war mit dem Tallboy unterwegs, also mit dem 120mm-Bike, das war auch eine lustige Erfahrung im Finale. Von daher würde ich sagen, ganz, ganz coole Nummer da unten, kann ich mich nicht beschweren.
Sehr schön. Das freut mich.
Ja, wie bist du reingekommen?
Ich bin auch sehr gut reingekommen. Ich war tatsächlich am Gardasee. Dazu muss man sagen, ich finde den Gardasee ja jetzt generell eher blöd.
Zum Radfahren oder allgemein?
Nee, genau. Das ist nämlich jetzt hier der Knackpunkt. Ich war bis jetzt immer nur zum Radfahren da. Und das hat schon irgendwie in der Jugend angefangen. Wir sind da zweimal im Jahr irgendwie hingeschippert und sind dann da irgendwie die Trails gefahren, muss man sagen, Gardasee-Trails sind jetzt nicht unbedingt meine Favorite-Trails. Dieses Mal wollte ich aber auch irgendwie über Silvester nach Italien und aber nicht so weit fahren nach Finale runter. Das heißt, ich bin nur für ein paar Tage an den Gardasee gefahren und bin da ein bisschen Rennrad gefahren und habe mir es ansonsten so ganz gut gehen lassen. Und dieses Mal fand ich es richtig gut.
Es hat mir du warst richtig alleine, Spaß oder? Das ist Freunden unterwegs.
Genau.
Und die waren und auch Anti-Mountainbike und Rennrad? Also habt ihr wirklich so ein Seniorenurlaub gemacht, quasi ohne
Genau, schöner Seniorenurlaub. Und man kann da ja unglaublich gut essen gehen. Und es hat mir tatsächlich super viel Spaß gemacht. Was auch so ein bisschen der Grund war, warum ich bis jetzt so viel Wein getrunken habe, weil wir das Auto vollgeladen haben mit gutem Wein und allen möglichen Sachen, die ich jetzt in den letzten Tagen verkostet habe.
Sehr geil. Genau. Andere Leute rennen dafür in Feinkostladen, in italienischen, und kaufen sich das. Der Tobi importiert das immer alles selber.
Richtig, wir machen das immer selber. Ist ja auch schön. Genau. Und ja, tatsächlich hat bis jetzt mein Jahr so ein bisschen sehr bürolastig gestartet. Das war auch der Grund, warum ich nicht bei euch im Finale war, obwohl ich sehr gerne runtergekommen wäre. Weil ich habe.
Wir haben dich aber gar nicht eingeladen, Tobi. Wir haben dich gar nicht eingeladen.
Ja, aber dafür habt ihr mich wenigstens auch nicht vermisst.
Ja, ist auch wahr.
Genau. Das heißt, ich habe sehr viel vor dem Rechner gesessen die letzten Tage.
Das klingt spannend. Kurze Zwischenfrage. Super. Wie schläfst du im Moment? Kurz vor der Show? Wir wissen, am 18. ist deine Show. Wir haben jetzt den 12. sind 6 Tage noch.
Ja. Ich schlafe wieder besser.
Weil du weißt, dass es auch fertig ist?
Ne, es liegt einfach an dem Alkohol.
Ach so. Ja, das ist natürlich gut.
Nein,
tatsächlich. Wie sagt man so schön, kein Alkohol ist auch keine Lösung, Tobi.
Genau. Nein, tatsächlich schlafe ich deutlich besser, weil ich bin gerade in Köln. Ich hatte am Freitag eine der letzten, oder wir haben halt den ganzen Tag mit meinem Autor da gesessen, mit Thomas, und haben so die letzten Feinheiten an der Show überarbeitet. Jetzt habe ich das Wochenende nochmal Zeit, was dran zu machen. Und am Montag bin ich nochmal den ganzen Tag da. Und bis dahin sollte eigentlich die Show stehen. Und so langsam merkt man aber, okay, das, was wir uns jetzt über 4 Jahre überlegt haben, das funktioniert am Ende jetzt auch.
Das ist ja gut. Ich meine, doof wäre jetzt, wenn man so nach 4 Jahren überlegen merkt, so, ha, also irgendwie, das geht nicht auf.
Das geht sich nicht aus.
Ja. Schwierig irgendwie. Ja, das wäre doof.
Genau.
Ich weiß nicht, wenn ich gerade aus dem Fenster gucke, sehe ich einen richtig pinken, orange gefärbten Himmel. Ist das bei dir auch so?
Nein, wie gesagt, ich bin in Köln, hier sehe ich nur grauen Himmel.
Oh, das tut mir leid. Ja. Das tut mir leid. Apropos Gardasee, wenn ich einleiten darf, du warst am Gardasee zum Rennradfahren und du bist ja eigentlich Vollblut-Endurist. Das ist natürlich jetzt, ich sag mal, ein Riesenproblem, was deine Authentizität angeht, weil du natürlich im feindlichen Gebiet unterwegs warst, als Mountainbiker im Rennradbereich. Wie wir wissen, Klischees finden ja alle Mountainbiker, Rennradfahrer scheiße.
Ja.
Wie bist du zurechtgekommen? wurdest du angespuckt? Wurden dir Stöcke in die Speichen geworfen? Wie war das so für dich, die Erfahrung, einfach mal das Ufer zu wechseln?
Ja, tatsächlich, wir wurden relativ lange verfolgt von so einer Horde vermummter Mountainbiker. Wir haben die dann glücklicherweise am ersten Berg abhängen können. Bergunter sind die natürlich wieder drangekommen. Und als wir den ersten Kaffeestopp gemacht haben, um unseren Tour-Espresso zu uns zu nehmen, dann haben sie uns halt erwischt und ja, wir wurden fast zusammengeschlagen. Aber am Ende konnten wir so hinten aus dem Laden fliehen.
Cool.
Also es ist ein hartes Leben als Rennradfahrer tatsächlich, ja.
Ist
hart da draußen.
Ich stelle es mir ähnlich vor wie ein Cross-Country-Fahrer, der zum ersten Mal im Bikepark unterwegs ist. Der wird wahrscheinlich ähnlich verfolgt werden von dieser Horde wild gewordener Downhill-Fahrer, hätte ich fast gesagt. Das ist unser heutiges Thema, tatsächlich. Schön, dass du erste Live-Haut-Nah-Berichte mitbringen kannst.
Natürlich, wir versuchen ja auch immer das Beste, uns für unsere Themen vorzubereiten. Deshalb finde ich, muss man auch einfach mal solche Tests machen. Ja, man kann nicht einfach immer nur theoretisch da rumlabern. Man muss sich auch einfach mal in die Gefahr begeben und solche Sachen dann am eigenen Körper testen.
Okay. Frage, Tobi. Warum gibt es dieses Klischeedenken, dieses Abgrenzen und oftmals fehlende Toleranz Mountainbiker gegenüber Rennradfahrer oder auch andersrum?
Ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit dem Hobbybereich zu tun. Dass diese ganze Abgrenzung und dieses Gegeneinander rumgehate, das ist vor allen Dingen bei den Leuten, die das halt irgendwie wirklich so hobbymäßig machen und so extrem für ihren Sport leben. Oder hast du das Gefühl, das ist jetzt auch im Profibereich so, dass sie sich gegenseitig nicht leiden können? Oder gegenseitig so Vorurteile haben?
Aktuell würde ich sagen, ist es deutlich besser geworden, weil, naja, im Leistungssport, im Mountainbike-Bereich und auch im Rennradbereich beide Seiten diese Engstirnigkeit verloren haben, weil es natürlich Leistungssport ist und am Ende des Tages wollen alle besser werden. Und dann kam irgendwann mal halt ein neutraler Trainer dazu, der gesagt hat, hey, so Balanceübungen für Rennradfahrer sind gar nicht doof und so ein bisschen Crossfit ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Und bei den Mountainbikern kamen ein paar schlaue Leute und haben gesagt, hey, wir sollten mal an einer Grundlagenausdauer arbeiten, setz dich doch mal 4 Stunden aufs Rennrad. Und damit hat sich, glaube ich, in den letzten 10 Jahren das Ganze so ein bisschen verwässert. Also es ist deutlich besser geworden, was die Toleranz für interdisziplinäre Sportarten von Mountainbike oder von Radfahren angeht. Aber allgemein, glaube ich, kommt es daher vor allem, weil es oftmals so eine Schutzreaktion ist, also aus Angst, dass jemand anders was besser kann als man selber, dass man irgendwie doof dasteht.
Ich meine, wir können ja mal durch so ein paar Aussagen durchgehen und die besprechen. Also eine zum Beispiel, wenn wir bei den Downhillern anfangen, ist, hey, ihr fahrt 2 Minuten den Berg runter, wie kann das denn anstrengend sein?
Ja, genau.
Jetzt wissen wir ja, du hast das auch schon mal gemacht. Und kannst dazu sicherlich was sagen.
Ja, also ist nicht so. ist super anstrengend, 2 Minuten im Berg runterrollen. Gibt's auch, ich habe einen YouTube-Kanal übrigens. Haben wir das schon mal gesagt?
Nee, wusste ich nicht.
Ich habe einen YouTube-Kanal und da habe ich jetzt ein Video hochgeladen von so einer Weltcup-Teststrecke San Romolo, die Scorgi Rossi. Und die wird von Jahr zu Jahr kaputter und härter. Und ich war, glaube ich, 3,5 Minuten und ich muss nicht treten. Ich glaube, ich mache keine Kurbelumdrehung, keine. Und ich komme unten an und bin komplett außer Atem.
Weil du einfach total unfit bist?
Ja, genau. Das habe ich jetzt im Trainingslager mit den Profis auch gemerkt. Nee, aber natürlich ist das super anstrengend und das verstehen Rennradfahrer nicht. Also wahrscheinlich ist einfach mangelndes Wissen, aber das beruht dann ja auch wieder auf Vorurteilen. Bergabrollen kann ja nicht anstrengend sein.
Also dadurch, dass man halt versucht, jede mögliche Stelle so gut zu fahren und so viel Schwung mitzunehmen, ohne zu treten. Also man kann sich das halt ja vorstellen wie ein riesiger, sehr rougher Pumptrack. Und dadurch, dass man wirklich so aktiv fährt und versucht, alles Mögliche mitzunehmen und möglichst viel Schwung aufzubauen, auch ohne treten, dadurch ist das halt auf dem ganzen Körper so unglaublich anstrengend.
Genau. Und jetzt haben wir die Seite von Mountainbiken oder Downhill ist nicht anstrengend und setzen die mal gegenüber der Seite, dass man über Rennradfahrer sagt, dass es keine harten Kerle sind, weil sie sich die Beine rasieren und in schwulen engen Klamotten rumfahren.
tatsächlich wird das ja immer wieder gesagt, wenn du ein harter Typ bist, dann fährst du Mountainbike oder Downhill. Jetzt muss man aber sagen, dass tatsächlich
so ein bisschen primitiv gehalten, oder? So harte Kerle wühlen sich im Schlamm. So, richtig. Das ist die Grundtenor, glaube ich, der da mitschwingt.
Genau. Wenn du nicht anständig mit Kratzern und Wunden nach Hause kommst, dann bist du kein richtiger Mann. Ungefähr so könnte ich mir das vorstellen, dass sie das so denken. Wenn man jetzt allerdings mal in so eine Tour de France-Etappe reingeguckt hat, dann kann man sagen, die Jungs kommen teilweise mit Kratzern und Wunden nach Hause. Die habe ich als Mountainbiker jetzt noch nicht eingefahren, ey.
Da gibt es ein wirklich sehr, sehr exemplarisches Beispiel, wo, glaube ich, jeder Mountainbiker gesagt hätte, sorry Jungs, ich bin raus, ich fahre das Rennen nicht zu Ende. Und da ist ein Rennradfahrer von der Straße abgekommen und in so einen Stacheldrahtzaun, in so einen Kuhzaun reingeflogen und hatte eine Wunde von Oberschenkelende bis zum Lendenwirbelbereich über die komplette Pobacke. Und er wurde nach der Etappe mit, halte ich fest, 47, ich glaube, Klammern oder Stichen genäht. Und ich glaube, da hätte jeder von uns hätte gesagt, so, ja, okay, cool, ich bin da mal raus. Ich bin gerade in den Stacheldrahtzaun gefahren. Wo ist mein Bier? Und da fehlt meines Erachtens einfach ein bisschen Anerkennung unter den Disziplinen für den jeweiligen Sportart, weil man sich einfach zu wenig damit auseinandersetzt.
Dazu muss man halt verschiedene Sachen sagen. Also es gibt immer, also die Top-Rennradfahrer, also das liegt natürlich daran, dass ich mich vor allem mit denen beschäftige, sind tatsächlich neben dem, dass sie sehr, sehr gut Rennrad fahren können, auch sehr, sehr gute Mountainbiker. Cadel Evans hat zum Beispiel mal die Tour de France gewonnen und hat aber auch mal Mountainbike-Weltcup gefahren und den auch gewonnen. Also Cadel Evans, auch sehr, sehr guter Mountainbiker. Auch Lance Armstrong ist unglaublich guter Mountainbiker. Also hat ein richtig gutes, richtig guten Speed auf dem Mountainbike. Und von Peter Sagan wissen wir das wahrscheinlich alle oder haben wir alle schon Videos gesehen, wie der mit einem Mountainbike umgehen kann.
Ja.
Von daher ist es halt so, dass die Jungs dann natürlich in den Rennradsport gewechselt sind, weil es da einfach unglaublich viel Geld zu verdienen gibt bei den Top-Jungs. Und aber trotzdem sehr, sehr gute Mountainbiker sind. Muss man aber auch sagen, warum die das nicht so oft machen, liegt teilweise auch daran, dass die das gar nicht dürfen. Weil wenn jetzt Specialized zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel Geld die am Ende an Peter Sagan zahlen, aber es ist sicherlich weit über 1 Million, und der verletzt sich bei einem 0815 Mountainbike-Rennen, das lassen die gar nicht zu, dass der ganz normal Mountainbiken, ja. Mountainbiken kann. Der muss ein Training machen und das ist auf der Straße und dann kann er vielleicht hin und wieder mal privat Mountainbike fahren, wenn es zum Training gehört, aber der darf nicht irgendwie an irgendwelchen Rennen teilnehmen. Das ist viel, viel zu gefährlich in der Saison.
Ja, traurig eigentlich. für ihn jetzt.
Vor allen Dingen für ihn, ja. Man hat ja gesehen, Peter Sagan ist bei Olympia beim letzten Mal bei Olympia gestartet, in Rio. Und da waren vorher halt viele, viele Sachen so von wegen, ja, das ist halt, Rennrad ist ganz anders, das ist ein langsamer Starter, der hat halt gar keine Chance, nach vorne zu kommen, weil er ja auch keine Weltcup-Punkte hat und deshalb ganz weit hinten starten musste. Und um da vorne mitzufahren, musst du in der ersten Reihe stehen, ansonsten, ja, hat er gar keine Chance. Wir sehen ihn wahrscheinlich am Start und dann nie wieder. So, der Typ hat halt nach der zweiten Kurve, glaube ich, das Feld angeführt, von wegen langsamer Starter. Der ist an allen vorbeigesprintet und hatte dann halt ein paar Mal Pech auf der Strecke, dass er, ich glaube, 2 Platten oder so hatte.
Ja.
Aber der ist ganz nach vorne gefahren und hat echt ganz gut abgeliefert.
Das ist immer wieder erstaunlich, ja. Auch wenn du Cross-Country-Fahrer, der Schurter hat nochmal ein Video gemacht mit Brandock, glaube ich. Zusammen mit Brandon Faircroft.
Genau, in der Toskana, ja.
Wo sie zusammen Radfahren waren, wo man einfach einen Cross-Country-Fahrer mit hoher Sattelstütze irgendwie an einem Enduro, also einem Downhill-Fahrer auf dem Enduro dranbleiben kann. Das ist sehr, sehr beeindruckend, was die Profis, die Ausdauersport machen, tatsächlich auch fahrtechnisch leisten.
Ja. Ich bin jetzt tatsächlich ein paar Mal mit Anne vom Ghost Team gefahren und die hat ja letztes Jahr auch einen Frauenweltcup gewonnen in Andorra, glaube ich, und ich bin mit deutlich mehr Federweg wie die unterwegs und das ist unglaublich, wie sauber und wie schnell die den Berg runterfährt. Also das ist sehr, sehr beeindruckend, wie schnell die Cross-Country-Fahrer auch bergunter sind.
Ich habe jetzt gemerkt, aufgrund des Tallboys, was ich jetzt lange bewegt habe, dass der Federweg gar nicht so entscheidend ist, sondern tatsächlich die Sattelstütze. Also, ich habe ja einen heiden Respekt davor, dass die mit diesem hohen Sattel noch fahren und keine Dropper-Boost verbauen, weil mit dem wenigen Federweg komme ich irgendwie zurecht, aber mit diesem hohen Sattel komme ich keine Stufe runter. Da kacke ich komplett ab. Wirklich, ist Katastrophe. Und das finde ich so beeindruckend, was die alles mit hohem Sattel fahren. Das ist irre. Das ist wirklich irre.
Ja, mittlerweile ist es ja so, dass viele von denen auch eine versenkbare Sattelstütze haben. Die nicht mehr so, oder die ist nicht so lang wie bei uns, also keine 150 mm oder so, sondern nur so ein paar Zentimeter. Aber ja, die reichen oft aus, um ja, damit man einfach besser bergunter fährt. Ja. Aber Jungs wie Schurter oder so, die fahren halt immer noch mit hoher Sattelstütze und fliegen halt über die Trails. Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist echt krass. Weitere Klischees. Es ist ja wirklich so, dass es einige Klischees über Downhill Fahrer, Rennradfahrer, Mountainbikefahrer, Endurofahrer gibt. Lass uns doch einfach nochmal über lustige Klischees reden. Was fällt dir denn noch ein?
Ja, Enduro ist die Auffangstation für alte Downhill-Fahrer.
Ja, das ist richtig. Also muss ich ja leider gestehen, Enduro, das ist kein richtiger Sport, das ist halt so Rentnersport für ehemalige Downhiller. Also eine EWS kann ich auch eine Pobacke absitzen.
So easy. Easy. Ist easy. Gar kein Problem.
Nee.
Ja, dafür musst du nicht mehr trainieren.
Da habe ich noch eine Kippe im Mund und überhole die. mit einer Klingel am Lenker.
Klingeling. Also, man muss halt sagen, beim Enduro ist es natürlich so, dass gerade am Anfang sehr viele alte Downhill-Fahrer dabei waren, die nochmal angetreten sind. Also, Nico Voyot war irgendwie dabei, Fabien Barel und das hat aber nicht wirklich was damit zu tun, dass das jetzt nur ein Sport für alte Downhiller ist. Aber natürlich haben diese alten Downhiller in dieser neuen Sportart so viel Erfahrung durch ihre ganze Linienkenntnisse und durch das Streckelesen, dass die halt einfach dort sehr, sehr viel oder sehr, sehr schnell fahren konnten, auch auf blinden Strecken.
Ja, und man darf auch nicht außer Acht lassen, warum so viele Downhiller gewechselt haben, war natürlich auch die wirtschaftliche Seite, weil zu dem Zeitpunkt, wenn man das Ganze mal chronologisch betrachtet, ja, wenn man da mal ein bisschen zurückschaut, dann war es schon so, dass als der Enduro-Hype aufkam und EWS ein Thema wurde, auf einmal von den Herstellern sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen worden ist, professionelle Enduro-Teams zu gründen. Und da haben natürlich einige gute Downhiller ein schönes Gehalt gewittert und haben gesagt so, ey cool, da kann ich noch was bekommen. Und macht mir eigentlich eh Spaß, weil jeder Downhiller fährt privat Enduro. Das ist einfach, gehört zum Training mit dazu. Jeder Downhiller verbringt wahrscheinlich mehr Zeit auf seinem Enduro-Bike als auf dem Downhill-Bike. Und von daher ist es dann natürlich ein leichtes zu sagen, das ist jetzt mein neues Hauptding.
Ja, dazu muss man tatsächlich auch sagen, Downhill ist mittlerweile so professionell und so technisch, einfach vom Rad und allem, dass die Fahrzeit auf dem Bike immer und immer weniger wird. Weil halt, stimmt das nicht? Lass mich kurz erklären, warum. Und zwar, wenn du halt zum Beispiel siehst, was das Team Specialized macht mit ihren ganzen Auswertungen und dies und das, die haben teilweise krasse Sensoren an Rädern auf den Trainingsruns, ja, dass halt wirklich bis in die kleinsten bisschen gefeilt wird und du halt an der Einstellung des Rades unglaublich viel machst und dass du halt am Ende an so einem Renntag, da hast du halt ein paar Trainingsruns und den Rennlauf. Und am Quali-Tag hast du ein paar Trainingsruns und den Quali-Lauf. Aber so richtig, richtig viel zum Mountainbiken kommst du eigentlich nicht. Und deshalb gehen halt auch viele Leute vom Downhill oder sind viele Leute vom Downhill ins Enduro gegangen, weil einfach die Zeit auf dem Rad viel, viel mehr war.
Ja, also ja, man kommt mehr zum Radfahren. Das ist vor allen Dingen auch, wenn du deutsche Rennen fährst, so, da stehst du halt noch viel am Lift an, stehst viel an der Strecke an. Also kommst du halt auch, selbst wenn du viel fahren wolltest, kommst du nicht dazu.
Ja. Und du trainierst halt quasi das komplette, du trainierst 52 Wochen für 7x5 Minuten, wenn es hochkommt. Das ist die Zeit, in denen du es halt, in denen du liefern musst. Beim Enduro ist es so, da geht es halt drum, so wenig Fehler wie möglich zu machen.
Beim Downhill
darfst du eigentlich gar keinen machen.
Du kannst natürlich Stage-Zeiten jetzt gegenüber irgendwie einem Weltcup-Gesamtzeit gegenübersetzen, aber eigentlich kann man das so nicht sehen, weil selbst auf dem Weltcup, die Trainingsläufe, die fährst du schon auch mit Druck und die fährst du auch schon so, dass es vom Spaß- und Erlebnisfaktor ähnlich an den Rennlauf rankommt. Du bist ja schon hart am Trainieren, jede Abfahrt. Also
das
würde ich so nicht vergleichen, aber
was ich meine, ist was anderes. Und zwar, du hast an so einem Enduro-Wochenende hast du vielleicht eine Stunde Rennzeit, also wirklich eine Stunde gezeitet. Wenn du da einen Fehler machst, den fährst du vielleicht irgendwo anders wieder raus. Weil ja, erstens, genau, und das meine ich, wenn du beim Downhill im Race Run einen Fehler machst, dann war das komplette Wochenende für den Arsch. Also du hast quasi so lange drauf trainiert und du machst einen klitzekleinen Fehler und verlierst irgendwie, weiß ich nicht, eine Zehntelsekunde, eine Hundertstelsekunde und bist nicht mehr da, wo du eigentlich sein willst.
Ja.
Und beim Enduro verfährt sich das über die Rennzeit und dadurch, dass niemand die Strecken so richtig kennt.
Ja, ist true. Aber Enduro-Fahrer sind ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Also, sagen wir ehrlich, entweder kannst du gut bergauf fahren oder kannst gut bergab fahren, aber so ein Hybrid, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, wenn man es
macht,
man es richtig.
Wann wärst du Enduro-Fahrer, wenn du nicht richtig berghoch und nicht richtig bergunter fahren kannst?
Genau. Ja. Was haben wir noch für Klischees? Also, Enduro-Fahrer, nichts Halbes, nichts Ganzes.
Cross-Country-Fahrer sitzen ja eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Rennrad, um Ausdauer zu trainieren.
Das habe ich aber tatsächlich, da habe ich auch so in meinem Kopf ist das auch drin. Also ich habe mit ein paar Cross-Country-Fahrern mal Kontakt gehabt, so, die haben schon eigentlich mehr Zeit auf dem Rennrad verbracht als eigentlich auf dem Mountainbike. Also es gibt zumindest im Hobbybereich Leute, die halt mehr auf Ausdauer trainieren, als dann tatsächlich auf dem Mountainbike sitzen.
Es war tatsächlich früher auch so, dass die Leute super viel Rennrad gefahren sind. Also Thomas Frischknecht zum Beispiel, der hat fast nur bei den Rennen auf dem Mountainbike gesessen. Ansonsten ist er nur Rennrad gefahren. Und so der richtige Change kam eigentlich erst im Schurter. Mhm. Und zwar hat Schurter hat irgendwann angefangen, ein komplett anderes Training zu machen.
Ja, super viel Balance, super übergreifend, ganzheitlich, Fahrtechnik mit eingebunden. Das ist echt crazy, was der Schurter
macht. Und vor allen Dingen auch Oberkörperkraft. Ja. Bis dahin haben die Cross-Country-Fahrer wirklich ausgeschaut wie Rennradfahrer mit dreckigen Beinen.
Wie so ein Bahnradfahrer. Wobei Bahnradfahrer haben auch schon richtig Bizeps. Die sind ja auch, die sehen aus wie Bodybuilder, ja, aber halt dicke Beine, dünne Arme.
Darauf war's so und Schurter, also bis Schurter hat man immer gesagt, ja, du kannst ja im Oberkörper nicht viel wiegen, weil das musst du ja alles im Berg hochschleppen. Ja. Das stimmt auch, aber mittlerweile haben sich die Strecken so verändert und haben so krasse Abfahrten drin. Ja. Zum einen, dass es halt interessanter für die Zuschauer wird. Und zum anderen, habe ich vergessen, auf alle Fälle hat Schurter das Ganze alles so ein bisschen revolutioniert und mit seinem Training da wirklich diesen neuen Cross-Country-Sport irgendwie eingeläutet, der, mal ganz ehrlich, guckst du dir die Übertragung vom Cross-Country an?
Manchmal, ja.
Teilweise finde ich es interessanter wie Downhill.
Ja, also es ist spannender, weil du halt das, erstens kannst du halt verfolgen, siehst, wer vorne ist. Und dann ist natürlich aber wenn halt mehrere Leute in einem technischen Stück drin sind, immer sehr, sehr spannend anzusehen.
Ja. Jetzt muss man halt sagen, viele Klischees stimmen natürlich auch irgendwo. Also, ich meine, wir beide waren viel auf La Palma und wir beide haben auch immer mal wieder auf anderen Inseln geguided, wenn wir von Atlantic Cycling irgendwelche Ausflüge gemacht haben. Und ich habe mal auf Gran Canaria eine Rennradrunde geguided oder eine Rennradtruppe für eine Woche und muss sagen, nach 5 Minuten Fahrzeit fragt der Erste nach Kaffee. Das könnte schon so.
Das könnte ich sein.
Also Rennradfahrer oder so wie ich das mitbekommen habe, ich habe tatsächlich auch sehr, sehr viel Rennradtraining gemacht, bin auch sehr viel auf Gran Canaria rumgefahren, sind schon sehr in diesem Café, wir sitzen da nochmal kurz in der Sonne.
Okay, warum, die Frage der Fragen, warum rasieren sich Rennradfahrer die Beine?
Das ist, ja.
Weißt du
es? Eigentlich, ja, ich weiß es eigentlich schon. Und zwar kommt es daher. Also ich glaube, dass es unterschiedliche Gründe gibt. Der Grund, warum sich der Profi-Rennradfahrer, aber vielleicht auch der Profi-Mountainbiker die Beine rasiert, ist, dass die ja sehr, sehr viel massiert werden. Und wenn du schon mal mit behaarten Beinen massiert wurdest, dann weißt du, das machst du einmal, aber nicht nochmal.
Ja, gibt noch ein bisschen mehr. Also tatsächlich spielt Aerodynamik und Ästhetik mittlerweile auch eine Rolle, kann man schon sagen. Aber ich habe gehört, tatsächlich wegen Verletzungen.
Das war ganz, ganz lange, habe ich das auch immer gehört. Wobei ich glaube, dass das nicht unbedingt der Grund ist. Aber das weiß ich nicht genau.
Und wegen Reiben der Hose am Oberschenkel. Das ist mir jetzt neulich beim Mountainbiken aufgefallen. Dass wenn du trittst und du hast eine lockere Hose an, also bei der lockeren Hose ist mir zumindest aufgefallen, dass die Beine die Hosenbeine auf dem Oberschenkel reiben und dann das an den Haaren wehtun kann. Weiß ich aber nicht. Also ich weiß nicht, ob das bei der Rennradhose auch so ist. Ich trage es
nicht. Rasierst du dir die Beine?
Natürlich. Das hat aber andere Gründe.
Welche, wenn ich fragen darf?
Das kommt auf den schwulen Partys besser an, wenn du rasierte Beine hast. Ich war doch jetzt auf dem Roadtrip, war ich doch in ganz vielen schwulen Clubs und Cruising-Parkplätzen. Weißt du doch, Tobi, hab ich dir erzählt. Du warst auch nochmal da.
Ja.
Nein, ich rasiere mir die Beine nicht. Ich habe mir mal einmal die Beine rasiert für ein Fotoshooting, wo ich den Philipp Volz bei einem Rennradshooting für die Tour ersetzt habe, weil er die Schulter kaputt hatte. Und das war mein erstes und letztes Rennradshooting. Das ist, glaube ich, 5 Jahre her und das war das erste und letzte Mal, dass ich mir die Beine rasiert habe.
Aber du hast es sogar aufs Cover geschafft, glaube ich.
Ja, ich habe es aufs Cover geschafft und es hat so wehgetan. Es hat so wehgetan. Aber nicht das Rasieren an sich, sondern als die Haare wieder nachgewachsen sind und dann die Stoppeln auf dem Oberschenkel waren. Und dann, wenn du so Hosen an, das, was ich gerade erzählt habe, wenn dann die Hosenbeine an den Oberschenkel, an den Stoppeln reiben, das, oh, ne, nie wieder. Nie wieder also, würde ich mir die Beine rasieren.
Also ich tatsächlich rasiere mir die Beine. Das habe ich irgendwann angefangen, als ich Rennen gefahren bin und wir eine Masseurin dabei hatten, die, ja, wo es wirklich so war, ey, wenn du dir mit Haaren an den Beinen oder langen Haaren an den Beinen die Beine massieren lässt, es tut so weh, weil natürlich, das reißt halt ja die ganze Zeit an den Haaren. Dann habe ich irgendwann angefangen, mir da die Beine zu rasieren und es war deutlich, deutlich besser und auch wahrscheinlich angenehmer zum Massieren. Und ich finde, das fühlt sich sehr, sehr gut an beim Radfahren. Ich mag das zum Beispiel nicht.
Ja, wenn du das rasiert hältst, dann kann es gut sein, dass es so ist. Aber wenn dann die Stoppeln kommen, dann ist es ja der Horror.
Ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Also wenn man das halt durchzieht, dann ist das eigentlich kein Problem. Ich finde es tatsächlich, also ich fahre ja auch beim Mountainbike, beim Endurofahren die ganze Zeit immer mit so einer Radhose. Und auch die haben ja unten immer so ein Gummi und auch die Knieprotektoren, die ich fahre von Bliss, die haben halt oben so ein Gummistraps im Grunde, so, ja. Und das hält erstens viel, viel besser und zweitens fühlt es sich viel, viel angenehmer an, wenn dann nicht immer noch so ein Büschel Haare dazwischen ist. Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr angenehm mit rasierten Beinen.
Na krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, und hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt, aber... Du erstaunst mich immer wieder, Tobi.
Ich weiß. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast beenden.
okay, Beine rasieren, Espresso. Was haben wir noch? Warum fahren Rennradfahrer kein Visier am Helm?
Da muss ich sagen, weiß ich nicht, glaube ich aber, dass es aerodynamische Gründe hat.
Ja, das natürlich, aber die Aerodynamik von so einem Visier ist ja durchaus zu vernachlässigen, wenn ich mir dann so eine Kappe unter den Helm ziehe, damit ich einen Sonnenschutz habe.
Das stimmt. Dann wird es wahrscheinlich Optik sein.
Liebe Rennradfahrer unter unseren Zuhörern.
Genau. Lieber Besenwagen-Podcast, wenn ihr uns hört, bitte lasst uns
wissen. Gebt uns Nachhilfe. Genau. Die Quintessenz, warum ich Tobi dieses Thema vorgeschlagen habe, war natürlich, dass wir eigentlich für mehr Toleranz zwischen den Disziplinen sorgen wollten oder zumindest dafür plädieren wollen, mehr Toleranz und Anerkennung anderen Leuten aus der Radsportbereich zu geben. Weil am Ende sind wir alle Radfahrer, egal ob dünne, dicke oder schmale, große Reifen. Irgendwie haben wir alle den gleichen Antrieb und ja, da sollte man nicht haten.
Und man kann sicherlich auch noch so ein, zwei Sachen voneinander lernen. Und ich denke, das ist ganz, ganz interessant, dass man einfach mal schaut, wie machen die anderen das. Wenn du nämlich alleine auf einer Rennradrunde gehst, und so egomäßig nur vorne fährst, wirst du merken, dass du ganz schnell platt bist. Hm. Deshalb ist Rennrad viel, viel mehr ein Teamsport wie Mountainbiken. Wobei es beim Mountainbiken halt, ich habe das Gefühl, Mountainbiken ist halt eher so ein Ego-Sport. Aber auch hier wäre es halt viel, viel besser, wenn man einfach viel mehr zusammen macht und nicht gegeneinander fährt.
Ja. Lustige Geschichte aus Finale tatsächlich. Wir hatten den Alexei dabei, das ist einer Bekannter von Sven. Und der ist Rennrad gefahren und der ist von Finale nach San Remo wieder zurückgefahren. Und Sven hatte morgens noch zu ihm gesagt, ey, Digga, pass auf jeden Fall auf wegen Rückenwind. Nicht, dass du da jetzt da runterfährst, volle Kanne die Küste ballerst und dann am Ende merkst, fuck, ich bin viel zu weit gefahren, weil ich hatte Rückenwind und jetzt habe ich Gegenwind, dann kommst du nach Hause. Trotz Ankündigung ist genau der Fall eingetreten, aber Strecke Sanremo Finale ist natürlich absolut bekannt bei Rennradfahrern Italien und er konnte sich dann einfach so einer italienischen Gruppe anschließen, die ihn dann auch echt einfach mit aufgenommen haben, was sehr, sehr kollegial war und er hat da irgendwie einen super geilen Tag gehabt mit fremden Leuten auf dem Rennrad, also fand ich auch sehr, sehr cool.
Also für Leute, die noch nicht Rennrad gefahren sind oder noch nicht in einer großen Gruppe gefahren sind, es macht wirklich einen riesen Unterschied, ob du im Windschatten fährst oder nicht. Also es ist wirklich unglaublich.
Ja.
Und von daher kann man da auch mal mit Freunden fahren, die vielleicht nicht so fit sind. Und dann macht man halt einfach Führungsarbeit und dann ist man nachher genauso platt. Ich möchte gerne noch, also einen ganz, ganz interessanten Podcast, den es dazu gibt, ist von Joe Rogan. Ist der Besenwagen-Podcast, ja, tatsächlich. Nein, aber das, was ich sagen möchte, ist, es gibt Joe Rogan Experience, gibt's auf Spotify und auf iTunes. Ist so einer der größten Podcasts und die hatten Lance Armstrong zu Gast. Und Lance Armstrong spricht tatsächlich sehr, 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 sehr detailliert und sehr, sehr ehrlich über seine ganze Doping-Vergangenheit. Kann man finden, wie man will. Oder kann man eigentlich nicht finden, wie man will, sondern ist halt scheiße. Aber trotzdem empfehle ich diesen Podcast, weil der wirklich sehr, sehr ehrlich ist und auch so ein paar Sachen verdeutlicht, wo man denkt, ach ja, krass. Also auf alle Fälle mal reinhören.
Ich finde deine Empfehlungen immer sehr gut. Ich habe eine gute Erfahrung mit deinen Empfehlungen gemacht. Ich hatte mir unter anderem auch den Podcast mit Dieter Bohlen angehört, den ich auch sehr, sehr gut fand. Von daher kann man auf Tobis Empfehlungen nur vertrauen. Ich höre ja nicht ganz so viel Podcast wie du eigentlich nie, aber finde ich gut.
Dass du hörst immer nur meine Empfehlungen.
Genau, dass du das machst und uns dann was weiterempfehlen kannst. Sehr, sehr schön.
Was ist dein Lucky Shot?
Dieser Woche?
Ja.
Das war gestern am, ich war gestern fahren auf meinem Hometrail und es war nass, regnerisch und ich hatte keinen Bock auf Menschen, wollte alleine fahren. Dann habe ich natürlich eine Gruppe von 6 Leuten getroffen, die mich alle kannten. War aber total nett.
Wer kennt dich denn nicht?
Die waren total unaufdringlich. Das waren super nette Mountainbiker und haben mich einfach weiterziehen lassen und haben sich nicht aufgedrungen, was ich sehr, sehr nett fand. Und ich konnte meine Ego-Runde weiterfahren. Ich wollte einfach mal, ich hatte Bock, irgendwie alleine Rad zu fahren und ein bisschen Musik hören und so. Und es war super nass und technisch und wurzlig. Und ich habe einen Moment gehabt, war so ein Riesenloch vor einem Absprung. Und da habe ich gedacht, oh Kacke, entweder bleibe ich jetzt stecken oder es wird ein mega geiler, krasser Stunt. Und dann bin ich quasi im Manual, um nicht mit dem Vorderrad in diesem Loch zu versinken, im Manual auf den Absprung komplett eingedotzt und habe mich dann so rauskatapultieren lassen und dabei hat das Hinterrad so leicht versetzt und dann bin ich quasi so halb schräg im Whip, Brandon, Fairclough-Style, keine Ahnung, 6 Meter rauskatapultiert worden und habe das Ding sauber gesendet und gelandet und das war einer meiner Lucky Shots neben einem krassen Off-Camber-Stück, was wir da haben. Das im Regen zu fahren war ziemlich gut, ja.
Und das war aus ein Auszug aus der Rubrik aus dem Leben eines Mountainbike-Promis.
Ja, ja, sorry.
Sehr schön.
War es nicht gut?
Doch, das andere war sehr gut. mein Lucky Shot war, dass mich die Leute nicht angesprochen haben. Sehr
nein, schön. Das war der Lucky Shot war der Sprung. nein, aber ich finde es, manchmal hat man ja einfach so Tage, wo man sagt, so, ich würde irgendwie gerne einfach für mich eine Runde fahren gehen. Du steigst dann wahrscheinlich eher aufs Rennrad und hast deine Ruhe. Ich mache das halt auch gerne auf dem Mountainbike. Wenn du dann halt auf deinen Hometrails unterwegs bist, ist natürlich die Gefahr groß, dass du irgendwie Leute triffst und dann doch nicht alleine fährst, obwohl du eigentlich gerne Zeit für dich hättest. Und ich fand es dann aber, die waren halt super nett und die waren super cool und aber halt nicht aufdringlich und das fand ich total, total angenehme Menschen, hat mich sehr, sehr gefreut.
Ja, da kann ich dir eins empfehlen und zwar Oberfranken, da triffst du ungefähr nie Leute im Wald und wenn, dann sind die so komisch drauf, dass sie dich eh nicht ansprechen.
Schön, ich habe gehört, bei dir wird ein Haus frei, da kann ich ja einziehen, ja, genau. Welche Nachbarn. Ja, genau. Und erstmal gehst du heute Radfahren? Nein, Tobi, nein, ich gehe heute nicht Radfahren. Halbe Stunde später, was machst du hier im Wald? Genau.
Ja, einfach mal ein kurzer Gruß nach Hause. Ich habe euch alle lieb.
Okay.
Ich fange mit meinem Fail der Woche an.
Okay, cool.
Oder mein Fail der Woche war tatsächlich, ich habe nach langer, langer Zeit bin ich mal wieder zum Griechen Essen gegangen. Ja, ich glaube, viel mehr muss ich dazu nicht erklären, oder?
Du hast Durchfall gehabt.
Nee, aber wann warst du das letzte Mal beim Griechen Essen? Also,
November, glaube ich. Nee, ist länger her. August, glaube ich. Letztes Jahr August.
Bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, schon 2-3 Jahre her und ich weiß auch genau warum. Und irgendwie, Freunde von mir waren da und dann haben die gesagt, ja, komm doch dahin. Und ich habe es bereut, tatsächlich, weil es war alles, was ich bestellt hatte, war irgendwie frittiert. Und diese Massen an Fleisch, ich bin einfach nicht mehr gewohnt, so viel Fleisch zu essen.
Nee.
Und mein Magen ist einfach, der war komplett überfordert. Ich habe echt abends mit Bauchweh auf der Couch gelegen und habe mir so einen Ramazzotti nach dem anderen reingekippt, damit ich irgendwie noch versuche, meinen Magen so also ein bisschen in Schwung zu bekommen. Aber da habe ich wirklich tatsächlich 2 Tage drunter gelitten. Also es gibt bestimmt auch andere gute Griechen, aber dieser Besuch hat mich nicht unbedingt als Fan der Küche aus dem Restaurant gehen lassen.
Ich bin ja seit 2020 Hobby-Vegetarier.
Hobby-Vegetarier, okay.
Ja, also ich esse kein Fleisch mehr, ich esse kein Fleisch mehr, Punkt. Es sei denn, es geht nicht anders. Oder jemand anders hat gekocht oder.
Es sei denn, es schmeckt.
Nee, so nicht. Also ich versuche wirklich drauf zu verzichten. Wenn es geht, verzichte ich. Und ich will aber nicht hungern, nur weil es nichts Vegetarisches gibt. Und meistens gibt es immer was Vegetarisches. Also bis jetzt hat es sehr, sehr gut geklappt. Heute im Wirtshaus tatsächlich nicht. Ich hatte halt keinen Bock auf einen Salat oder eine Suppe. Wollte halt was Ordentliches essen. Aber die vegetarischen Gerichte waren tatsächlich alle aus. Und dann, bayerisches Wirtshaus wird es dann auch schon eng.
Da gab es einen Schweizachse.
Nee, ich habe, was habe ich gegessen? Kalbs, Dingsterbums da mit Spätzle und Rahmsoße. War super lecker, hat mich sehr gefreut, aber es war echt lange. Ich hab tatsächlich schon irgendwie Anfang Dezember kein Fleisch mehr gegessen und es war cool. Also, wie gesagt, Hobby-Vegetarier. Ich esse kein Fleisch mehr, aber wenn es nicht anders geht, dann mache ich auch kein Drama draus, wenn ich mal in ein Stück Fleisch reinbeiße.
Finde ich sehr, sehr gut.
Mein Fail der Woche fehlt noch, ne? Und du musst noch deinen Lucky Shot sagen. Okay.
Jawohl.
Mein Fail der Woche. Das war bestimmt irgendwas im Finale, glaube ich. Oh ja, mein Fail der Woche war im Finale. Habe ich ein Video gedreht für Magura oben an dem San Bernardino, ohne zu checken, dass Samstag ist und da wird gerne mal gejagt an einem Samstag.
Yep.
Ja, ich bin dann eben oben an diesem San Bernardino ewig weit auf diesem Kammweg reingefahren. Jeder, der da war, kennt den und war dann irgendwie relativ weit hinten, weil da eine etwas schönere Aussicht ist und dann habe ich da so ein bisschen Video gemacht auf der Straße, nur auf dem Forstweg, gar nicht auf dem Trail, zum Glück, weil sonst wäre ich jetzt vielleicht tot. Und dann habe ich halt die ganze Zeit bellende, jaulende Hunde im Hintergrund gehabt und alle 3 Minuten kam ein Jäger vorbeigestapft oder ein Auto vorbeigefahren. Also mit wirklich Filmen war nicht ganz so viel, beziehungsweise es hat extrem nach hinten rausgezerrt. Und dann war ich danach noch bei Kerstin und die hat erzählt, dass sie neulich einen Pilzesammler erschossen haben in der Jagd. Und der Jäger wurde freigesprochen, also er hat keine Strafe bekommen, weil der hat ja keine Warnweste angehabt. Und dementsprechend ist er selber schuld, dass er da erschossen worden ist.
Tatsächlich laufen ja die Jäger in Italien immer mit so lustigen Westen rum, ne?
Ja.
Das finde ich sehr, sehr gut.
Ja, und by the way, ich hatte auch keine Weste an. Ja, aber ich lebe noch.
Aber nächstes Jahr werden ja die Klamotten von Maloya wieder viel, viel bunter. Von daher brauchst du noch keine Weste mehr, du wirst auch so erkannt.
Ja, schön wär's. Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich drauf.
Dein Lucky Shot.
Mein Lucky Shot, muss ich tatsächlich sagen, nachdem wir jetzt so lange an diesen Projekten gearbeitet haben und ich noch nicht sehr, sehr viel davon gesehen habe aus den letzten 3 Jahren Vortragsproduktion, ist mein Lucky Shot meine Freundschaft zum Philipp. Und zwar ist es halt irgendwie so, wenn du dann durch die ganzen Bilder gehst und jetzt bekomme ich immer mehr Videos wieder von ihm zugeschickt, die er jetzt schneidet für den Vortrag. Da ist es halt schön, was wir alles miteinander so erleben können und dass unsere Freundschaft das halt irgendwie so möglich macht, dass wir gemeinsam so tolle Sachen erleben können. Und dass er halt einfach in meinen Augen einer der besten Fotografen ist, die ich so kenne, und halt immer so geiles Material mitbringt und sich einfach so viel Mühe gibt, wirklich das Beste aus unseren Reisen und aus unseren Geschichten rauszuholen. Das ist tatsächlich mein Lucky Shot, dass mir das wieder aufgefallen ist oder nochmal bewusster geworden ist, wie toll ich diese Freundschaft finde.
Das war sehr romantisch. Ich hoffe, der Philipp weiß das zu schätzen.
Das glaube ich schon, ja. Ansonsten werde ich ihm das nächste Mal, wenn wir wieder irgendwo einsam in einem Zelt liegen, nochmal sagen. Und dann werden wir uns in den Arm nehmen und uns lieb haben.
Das klingt irgendwie strange, aber okay, cool.
Okay, ja. Genau, von daher geht es für mich jetzt in die letzte Woche Showproduktion.
Und schlaflose Nächte.
Und schlaflose Nächte. Ich habe morgen nochmal vielleicht den letzten richtig harten Tag mit der Produktion hier in Köln. Und dann geht's nach Hause. Dann muss ich die ganze Show nochmal ein bisschen weiter ausarbeiten. Viele, oder eigentlich habe ich noch gar nichts von den Videos gesehen, die wir in die Show einbinden werden. Von daher wird das eine sehr, sehr interessante Woche, in der ich wahrscheinlich sehr wenig Sport machen werde, aber auch sehr, sehr wenig schlafen werde, weil ich dann doch sehr aufgeregt bin. Und freue mich, alle nächsten Samstag zu sehen. Dich auch.
Ja, ich bin auch da. Genau. Ich komme auch.
Du und dein Steuerberater.
Ich komme auch. Mein Steuerberater kommt auch mit. Stefan ist ein Freund und der freut sich, da auch deine Show zu sehen. Ich habe ihm erzählt, ich habe ihn einfach eingeladen, habe gesagt, hey, der Tobi, mein Podcast-Kollege, der hat eine neue Show, ist bei dir um die Ecke, komm noch mit.
Wunderbar. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche, wir sehen uns nächsten Samstag und
genau.
Ich bin raus.
Ey, ich auch. Also, danke fürs Zuhören da draußen. Tschüss.
Ciao.